You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 25.05.2023. Heute beschäftigen wir uns etwas ausführlicher mit dem Antifa-Ost-Verfahren gegen Lina E., in dem Ende diesen Monats ein Urteil fallen soll. Dazu gibt es wieder den Kurzmelder, Erinnerungen an Opfer rechter Gewalt und einige Veranstaltungshinweise. Als erstes kommen wir nun zu den Kurzmeldungen. Los geht's! In Döbeln ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen wegen des Verwendens verfassungswidriger Symbolik. Dies berichtet unter anderem die Plattform Belltower News. Am Freitag, dem 19. Mai, filmte eine Passantin in Döbeln in Sachsen eine Gartenparty. Auf dem Video zu sehen waren einige Männer vor einem Pavillon, welcher mit Reichsadlern und Hakenkreuzfahnen versehen war. Die Passantin teilte das mittlerweile gelöschte Video auf Twitter und informierte die zuständige Polizeibehörde. Laut der Zeugin tauchten die BeamtInnen jedoch erst nach längerer Zeit auf. Sowohl bei diesem Einsatz als auch nach einem erneuten Hinweis einige Stunden später konnte die Polizei die verfassungsfeindlichen Flaggen nicht feststellen. Die Ermittlungen dauern an. Mittlerweile ermittelt die Polizei jedoch auch gegen die 23-jährige Zeugin auf Basis einer Anzeige des Grundstücksbesitzers wegen Hausfriedensbruch, Verleumdung und des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz. Der Neonazi Gianluca B. wurde am 22.05. in Leipzig zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Zeit Online. Gianluca B. war Teil der über 200 Neonazis, die im Januar 2016 den Leipziger Stadtteil Konnewitz angriffen und verwüsteten. Viele von ihnen waren extra aus anderen Bundesländern angereist, so zum Beispiel auch Gianluca B. aus Niedersachsen. Das Gericht hielt viele Aussagen von B. und seinem Anwalt, die seine aktive Teilnahme an dem Angriff dementierten, für unglaubwürdig. Die Staatsanwaltschaft forderte 3 Jahre Haft. Trotzdem entschied sich der Richter für die milde Bewährungsstrafe von gut einem Jahr. In Leipzig kam es am Montag zu einer Spontandemonstration auf der Eisenbahnstraße. Das Gebäude, in dem die dort neu geplante Polizeistation entstehen soll, wurde mit dem Schriftzug No Cops besprüht und mit Steinen und Farbbomben beworfen. In dem Leipziger Stadtteil kommt es immer wieder zu rassistischen Polizeikontrollen gegenüber migrantisierten BewohnerInnen. Die Rechercheplattform EXIF hat eine neue Recherche zur European Fight Night veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Kampfsportevent in Ungarn, welches dieses Jahr zum ersten Mal stattfand. Am 6. Mai versammelten sich rund 400 gewaltbereite Neonazis aus verschiedensten Ländern, etwa 80 Kilometer von der ungarischen Hauptstadt Budapest. Zugegen waren auch mehrere deutsche Neonazis, die in der Vergangenheit unter anderem das mittlerweile verbotene Kampfsport-Event Kampf der Nibelungen mitorganisierten. EXIF veröffentlicht seit Jahren ausführliche Recherchen zur nationalen und internationalen neonazistischen Szene. Den Bericht über die European Fight Night und viele andere Recherchen findet ihr unter exif-recherche.org. Bei uns geht es jetzt um das Antifa-Ost-Verfahren gegen Lina E. Nach 1,5 Jahren soll Ende diesen Monats nun schließlich ein Urteil gefällt werden. Grund genug, uns nochmal etwas ausführlicher mit dem Verfahren zu beschäftigen.
Nun steht das Antifa-Ost-Verfahren ja vor dem Ende und es stellt sich die Frage, was für Konsequenzen dieses Urteil haben wird. Abseits davon, von dem Fakt, dass ein 129a-Verfahren bis zu 10 Jahre Gefängnis nach sich ziehen kann, gibt es noch eine Besonderheit und zwar einfach grundsätzlich in der Anwendung dieses 129a-Paragraphen. Dieser Paragraph bezeichnet das Bilden einer kriminellen Vereinigung. Er wird schon seit circa 2009 versucht, auch vor allem Leipziger Linke anzuwenden. Das Besondere an diesem Paragraphen ist, dass er nicht versucht, einzelne Taten zu verurteilen, sondern dass er versucht, ein Netzwerk, eine Gruppe unter Strafe zu stellen, die laut aktueller Rechtslage des Paragraphen ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Im Fall des Antifa-Ost-Verfahrens ist dieses übergeordnete Ziel jenes, sich eigenständig jenseits von staatlicher Gewalt und Gesetzen Faschisten offensiv entgegenzustellen. Das heißt, es geht darum, das juristische Konstrukt einer kriminellen Vereinigung auf antifaschistische Praxis anzuwenden. Damit versucht der Rechtsstaat eine Entpolitisierung von politischen Taten des organisierten Antifaschismus. Aber dabei bleibt es leider nicht, denn seit 2017 wurden einige Beweispflichten von konkreten Taten aus dem Paragraphen gestrichen. Es geht in diesen Netzwerken also nicht um gemeinsame Taten, sondern um Beziehungen von Menschen untereinander. Die Verurteilung ohne den konkreten Beweis der Tatbeteiligung würde weiteren Urteilen die Tür öffnen. Es geht also darum, Linke aufgrund von Freundschaften oder Wohnverhältnissen oder solidarischen Beziehungen zueinander, untereinander zu kriminalisieren und auch zu verurteilen. Das bloße Besuchen einer Veranstaltung könnte also schon als Beweis einer Beziehung zu einer anderen Person, also auch der Beweis der Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung gelten. Und das würde für weitere Rechtsprechung fatale Folgen haben.
Soweit nochmal eine kurze Einordnung der Konsequenzen der Urteilsprechung und besonders des Paragraphen 129a. Um die Urteilsverkündung herum wird es in zahlreichen Städten Veranstaltungen geben. Eine gute Übersicht gibt es unter soli-antifa-ost.org/x. Hier folgt jetzt eine kleine Übersicht. Bereits einen Tag vor der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren neigt sich der in Stuttgart ansässige PKK-Prozess gegen Ali E. einem Ende. Hier könnte ein Urteil nach § 129b gefällt werden. UnterstützerInnen rufen zur solidarischen Prozessbeobachtung auf. Am Tag der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren, also vermutlich nächste Woche Mittwoch am 31.05., kann bereits die Urteilsverkündung selbst am Oberlandesgericht Hammerweg in Dresden solidarisch beobachtet werden. Am Abend rufen dann zahlreiche Initiativen zu Kundgebungen auf, unter anderem in Leipzig, Dresden, Weimar, Hamburg, Hannover und Stuttgart. Einen Tag später, am 1. Juni, findet in Dresden eine öffentliche Plädoyerlesung statt. Diese soll Einblicke in das Antifa-Ost-Verfahren vermitteln und insbesondere die politischen Dimensionen des Prozesses aufzeigen. Denn diese zeigen sich laut den VeranstalterInnen besonders in der Bundesanwaltschaft, die auf eine Verurteilung der Angeklagten dränge. Aber auch allein schon die Rahmenbedingungen des Prozesses verdeutlichen. Eine Teilnahme der Öffentlichkeit am Prozess ist eher nicht erwünscht. Genau diese Mechanismen sollen in den öffentlichen Plädoyers aufgebrochen werden. Im Gespräch mit den vier VerteidigerInnen des Antifa-Ost-Verfahrens soll das Verhalten der staatlichen AkteurInnen politisch diskutiert werden. Konkret wird es um die Bedeutung des Paragraphen 129 StGB auf das Verfahren gehen, die Folgen des Urteils für politisch Aktive in und außerhalb Sachsens und Handlungsstrategien für AntifaschistInnen im Umgang mit der andauernden Kriminalisierung ihrer politischen Arbeit. Die Verteidigung wird dabei ihre politische und juristische Perspektive mit einbringen. Es soll aber auch Raum geben, um aktiv mitzudiskutieren. Die Veranstaltung, ein öffentliches Plädoyer, Einblicke der Verteidigung in das Antifa-Ost-Verfahren, beginnen am Donnerstag, dem 1. Juni um 18 Uhr in Dresden. Der genaue Ort wird noch veröffentlicht. Neben diesen Veranstaltungen, die direkt um das Urteil stattfinden, wird auch am Samstag nach der Urteilsverkündung in mehreren Städten zu Tag X-Demos aufgerufen, wobei jedoch die meisten Städte dazu anregen, nach Leipzig zu fahren.
Aber warum immer wieder Leipzig? Das stellt sich doch als Frage, denn neben vielen Demos und Veranstaltungen, die in verschiedenen Städten der Bundesrepublik im Zuge des Antifa-Ost-Verfahrens stattfinden, wird für Samstag, den 3. Juni, vor allen Dingen nach Leipzig mobilisiert. Die Urteilsverkündung findet ja in Dresden statt, aber die Stadt Leipzig spielt im Antifa-Ost-Verfahren eine wichtige Rolle schon seit Beginn. Zum einen geht es bei der Anklage ja überwiegend um Menschen, die einen direkten oder engen Bezug mit der Stadt haben. Zum anderen gibt es da noch diesen Mythos von Leipzig mit seinem Stadtteil Konnewitz, der vor allen Dingen als in Anführungszeichen linke Hochburg gilt und der im Laufe der letzten Jahre ja eine Art festgefahrenen Begriff wurde in Medienlandschaft oder Politik, aber auch bei den Sicherheitsbehörden. Denn zum Beispiel sächsische Ermittlungsbehörden forschen mindestens seit 2009 Antifaschistinnen und Einzelpersonen aus und das meistens mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das war bis jetzt immer erfolglos, aber auffällig ist, dass es etwa seit 2,5 Jahren eine zunehmende Zahl an Hausdurchsuchungen und anderen Formen der Repression in Leipzig gibt. Das bedeutet seit Beginn des Verfahrens. Und ja, zum Beispiel auch im Zuge der Bürgermeisterwahlkampfes von Sebastian Gemko, der CDU, wurde Leipzig immer wieder so zum Ziel von konservativem Backlash. Da wurde zum Beispiel die Soko Links eingerichtet. Das ist eine Sonderkommission, eine Ermittlungsgruppe des sächsischen LKA, die in diesem Verfahren im Auftrag der Bundesanwaltschaft ermittelt und das mit übergroßem Eifer. All diese Umstände haben bereits in der Vergangenheit zu Solidaritätsveranstaltungen gegen den Paragraphen in Leipzig geführt. Es gab da die Wir sind alle Links-Demo 2021. Im Oktober 2021 wurde dann in Leipzig auch eine Demo verboten. Diese Demo ging um die Kriminalisierung linker Strukturen und dort kam es zu einem riesig großen Polizeiaufgebot und Kontrollen rund um die Stadt. Auch für die nun angekündigte Demonstration in Leipzig ist es nun damit zu rechnen, dass es dazu kommen könnte oder dazu kommen wird, dass die Stadt und die Polizei versucht, diese Demonstration zu verbieten. Ja, wir sehen mit Leipzig als einerseits mediales, immer wieder aufgebauschtes, in Anführungszeichen linkes Zentrum, dann aber auch mit einer Tradition von linker, anti-linker bzw. ja rechter Ermittlungsarbeit eine Kontinuität in Sachen von Repression vom Staat gegen antifaschistische Strukturen.
Soweit zum Antifa-Ost-Prozess gegen Lina E. Das Urteil dazu soll am 31. Mai fallen. Radio Korax hält euch auf dem Laufenden. An dieser Stelle erinnern wir an Opfer rechter Gewalt.
Wir erinnern an Dieter Eich. In der Nacht zum 24. Mai 2000 im Berliner Bezirk Pankow wurde der 60-jährige Sozialhilfeempfänger Dieter Eich in seiner Wohnung von 4 Neonazis erst zusammengeschlagen und anschließend erstochen. Die 4 Täter hatten im Vorfeld der Tat gemeinsam Alkohol konsumiert und sich dann ein Opfer im gleichen Haus ausgesucht, um ihrer aggressiven Stimmung freien Lauf zu lassen. Am 2. März 2001 verurteilt das Landgericht Berlin die Täter zu Haftstrafen zwischen 5 und 8 Jahren nach Jugendstrafrecht sowie zu 11 Jahren und 6 Monaten nach Erwachsenenstrafrecht. Dieter Eich ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Axel Urbaniz. Am 24. Mai 2001 wird der 27-jährige Axel Urbaniz vor einem Freibad in Bad Blankenburg in Thüringen von dem 24-jährigen Steffen D. mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt, dass er wenig später seinen massiven Brust- und Kopfverletzungen erliegt. Vor der tödlichen Attacke wurde das Opfer von dem 24-jährigen Neonazi beleidigt. Beide Männer waren zur Tatzeit stark alkoholisiert. Der sofort herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod von Axel Urbaniz feststellen. Am 29. November 2001 verurteilt das Landgericht Gera den Täter wegen Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Nötigung an Tatzeugen zu einer Haftstrafe von 7 Jahren. Axel Urbaniz wird nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Peter T. Er wurde bei einem Ausflug zu einem Stausee bei Hohenstein in Sachsen am 25. Mai 1995 von rechten Skinheads zusammengeschlagen. Er erleidet schwere Kopfverletzungen, woran er 9 Tage später stirbt. Bevor die etwa 20-köpfige Tätergruppe Peter T. zusammenschlug, griff sie bereits Menschen mit pakistanischer Migrationsgeschichte an. Das Landgericht Chemnitz verurteilt lediglich 8 der Täter zu Bewährungsstrafen. Wer aus der Gruppe Peter T. getötet hat, konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Peter T. wird vom Staat als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 1.6. findet am Südbahnhof Oschatz eine Gedenkveranstaltung für André Kleinau statt. Dieser wurde 2011 von Neonazis ermordet. Los geht es am Bahnhof um 18 Uhr. Unter dem Motto Eisi für alle findet am 27.05. ein Vernetzungstreffen mit anschließender Demonstration am Rabet in der Eisenbahnstraße in Leipzig statt. Anlass dafür ist der geplante Bau einer Polizeiwache in der Eisenbahnstraße. Laut der Ankündigung des Planloskalenders würde diese nur für mehr Gewalt, nicht aber für Sicherheit für die BewohnerInnen der Eisi sorgen. Das Treffen bzw. die Demonstration findet am 27.05. um 15 Uhr am Rabet in der Eisenbahnstraße statt. Am 2. Juni gibt es vor der ungarischen Botschaft in Berlin eine Kundgebung zur Solidarisierung mit den Ungarn inhaftierten AntifaschistInnen. Die Betroffenen waren im Februar 2023 in Budapest gegen den sogenannten Tag der Ehre, eine internationale Nazi-Versammlung, auf die Straße gegangen. Dabei wurden die aus Deutschland und Italien stammenden AntifaschistInnen verhaftet. Die Kundgebung vor der ungarischen Botschaft unter den Linden 76 beginnt am 2.6. um 17 Uhr. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 25.05.2023. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?